Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Gerwald Hertha, guten Tag. Erinnern Sie sich noch an den sogenannten arabischen Frühling? Nein, heute ist kein Jahrestag und wie so viele andere ist auch dieser Begriff arabischer Frühling inzwischen umstritten. Unstrittig ist allerdings, und deshalb lohnt es daran zu erinnern, dass im Dezember 2010 eine Serie von Protestbewegungen, Aufständen und auch Revolutionen einsetzte, die zunächst Tunesien und dann grenzübergreifend eine ganze Reihe von Ländern erfasste. Unstrittig ist auch, dass diese Arabellion selbst Potentaten, Diktaturen und Parteichefs in ganz anderen Teilen der Welt nervös machte. Unter anderem, weil sogenannten sozialen Medien eine katalytische Wirkung zugeschrieben wurde. China zum Beispiel und der Iran versuchen den Zugang zum Internet inzwischen immer drastischer zu beschränken. Proteste dort kann das jedoch nicht verhindern. Proteste können immer noch transnational inspirierend sein. Sie hören gleich Reportagen über die ganz eigenen Blicke der arabischen Welt auf die Proteste im Iran und über Tunesien eine Woche vor den Wahlen dort. Außerdem die Zeitenwende in China. Der Begriff Null-Covid ist dort seit neuestem Geschichte und auch dort kam es zu Protesten. Themen der einen Welt, dem Deutschlandfunk Auslandsmagazin an diesem Samstag. Seit mehr als 2 Monaten dauern die Proteste im Iran an, seit dem Tod von Jina Amini, in Gewahrsam der sogenannten iranischen Sittenpolizei. Saudi-Arabien ist dem Iran einerseits nahe, geografisch sowieso und auf den ersten Blick auch verbunden durch den Islam. Beide Länder sehen sich jedoch als regionale und globale Konkurrenten, was nicht zuletzt durch den schiitisch-sunnitischen Gegensatz genährt wird. Wer vermutet, dass in Saudi-Arabien aber nun einfach Schadenfreude aufkommt, der irrt, denn die Rechte von Frauen sind auch dort stark eingeschränkt. Sittenwächter gibt es auch in Saudi-Arabien, der staatliche Mord am saudischen Journalisten Khashoggi ist außerdem noch in Erinnerung. Moritz Behrendt aus Kairo über den zwiespältigen Blick der arabischen Welt auf den Aufstand im Iran.
Jin Jihan Azadi, Frau, Leben, Freiheit. Der Ruf der Iranerinnen und Iraner wird auch in der arabischen Welt gehört, vor allem in den Staaten auf der anderen Seite des Persischen Golfs. Der saudisch geführte Informationssender Al-Hadath berichtet täglich von den Protesten. Iranische Experten aus dem Ausland werden interviewt, Kritiker des Regimes in Teheran. Schließlich sind Saudi-Arabien und Iran die großen Rivalen in der Region.
Das ist eine Revolution. Es ist weder eine Rebellion noch nur Protest. Das ist eine Revolution, weil sie umfassende Ziele hat, die nicht nur auf einzelne Themen beschränkt sind. Im Vordergrund steht der Sturz des Regimes.
Dass zu den Zielen mehr Rechte und Entfaltungsmöglichkeiten für Frauen gehören, wird im Fernsehen weniger offen gesagt. Ibtihal al-Khatib hat eine Vermutung, warum das so ist. Sie ist Englischprofessorin an der Universität Kuwait und sie ist Feministin.
Frauenbewegungen sind für andere Nationen immer bedrohlich, weil sie für das männliche Geschlecht Chaos und Anarchie bedeuten.
Dies gelte besonders für Gesellschaften im Nahen Osten, weil Ehre und der Ruf einer Familie immer verknüpft seien mit dem weiblichen Körper. Die Bilder von iranischen Frauen, die sich in der Öffentlichkeit das verpflichtende Kopftuch herunterreißen, hätten eine starke Symbolkraft, sagt Al-Khatib im Gespräch mit der ARD.
In der arabischen Welt, eigentlich auf der ganzen Welt, haben wir diesen Kampf der Frauen im Iran angesehen als einen Kampf für das Recht, selbst zu entscheiden. Dabei geht es um weit mehr als um eine Frage der Kopfbedeckung.
In den Medien der Golfstaaten wird über die Proteste im Iran berichtet. Mögliche soziale und geopolitische Auswirkungen auf die eigenen Staaten bleiben aber unausgesprochen. Diese Beobachtung hat auch Christine Divan gemacht. Sie forscht am Arab Gulf States Institute in Washington D.C. Es treffe vermutlich zu, sagt sie, dass insbesondere die Regierung in Saudi-Arabien ziemlich glücklich sei, wenn das Regime des Erzrivalen in Teheran ins Wanken gerate. Offen ausgesprochen werde das aber bislang nicht. Und im Umgang mit Frauenrechten, da fahre das Königreich eine Doppelstrategie.
Natürlich sind sie sehr, sehr intolerant gegenüber jeder Art von Graswurzelaktivismus von Frauen. Feministische Bewegungen wurden in der ganzen Golfregion unterdrückt, besonders massiv in Saudi-Arabien.
Das ist die eine Seite. Die andere ist etwas, was Christine Divan als Staatsfeminismus bezeichnet. In Saudi-Arabien sei dieser Teil der sogenannten Vision 2030. So heißt das Reformprogramm, mit dem König Salman und der eigentlich starke Mann im Land, Kronprinz Mohammed bin Salman, ihr Land fit für die Zeit nach dem Öl machen wollen.
Mit diesem Programm zielen sie auch darauf ab, die Position von Frauen in der Öffentlichkeit zu verbessern. Und nicht zuletzt darauf, dass im Privatsektor mehr Frauen eingestellt werden.
Hintergrund ist, dass die saudische Wirtschaft perspektivisch gut ausgebildete Arbeitskräfte braucht. Die Reformen folgen Experten zufolge eher ökonomischer Notwendigkeit als der Überzeugung, dass Frauen mehr Rechte erhalten sollten. Kontrolliert und vorsichtig wurden den Frauen größere Freiräume geschaffen. So wurden nach 2015 die Kompetenzen der Sittenpolizei Schritt für Schritt eingeschränkt. Wie Beobachter schildern, sind die vorher so strengen Moralwächter heute weitgehend beschäftigungslos. Sie dürfen nicht mehr eigenständig die Einhaltung von Kleidungsvorschriften überwachen, denn die Verschleierungspflicht wurde 2018 aufgehoben. Und wenn unverheiratete Männer und Frauen sich in der Öffentlichkeit begegnen, ist das inzwischen in saudischen Großstädten nichts Ungewöhnliches mehr und kein Fall für die Sittenpolizei. Große Schritte für das gesellschaftlich äußerst konservative Saudi-Arabien. Aber davon, dass Frauen die gleichen Rechte wie Männer haben, ist das Königreich noch weit entfernt. Ohne die Zustimmung eines männlichen Vormundes dürfen sie nicht heiraten. An Universitäten dürfen sie nicht gemeinsam mit Männern studieren. Und vor allem drohen ihnen harte Strafen, wenn sie sich regierungskritisch äußern. Die kuwaitische Feministin Al-Khatib hätte sich gewünscht, dass Frauen in den Golfstaaten zumindest ihre Solidarität mit den Frauen im Iran deutlicher zum Ausdruck bringen. Nicht nur in sozialen Netzwerken, sondern auch auf der Straße. Es blieb beim Wunsch.
Ich habe es mehrfach versucht und gesagt, wir müssen unsere Unterstützung stärker zeigen, mit irgendeiner Art von Demonstration. Aber da ist in den Golfstaaten die Angst zu groß, wegen der politischen Implikationen.
Der Slogan »Frau leben Freiheit« wäre auch in der arabischen Welt ein berechtigtes Motto für Proteste. Da sind sich Beobachterinnen einig. Aktuell sei aber in den Golfstaaten der Druck nicht so groß wie im Iran. Mit großen Demonstrationen rechnen sie daher nicht. Zumindest noch nicht. Christine Divan.
Ich erinnere mich daran, wie ich 2009 die grüne Bewegung im Iran gesehen habe. Damals habe ich mir gesagt, so etwas habe ich in der arabischen Welt noch nie erlebt. Und ehrlicherweise habe ich auch nicht damit gerechnet. Die Proteste 2011 haben uns dann ziemlich überrascht.
Und auch diesmal hat wohl niemand geahnt, welche Folgen der Tod der jungen Iranerin Amini haben würde. Nicht zuletzt diese Unberechenbarkeit dürfte die Herrscher in der arabischen Welt beunruhigen. Das war Moritz Behrendt aus dem Studio Kairo. Tunesien gilt als Mutterland der Arabellion. Mit der Verzweiflungstat eines einfachen Mannes nahmen die Proteste und der Umsturz ihren Lauf. Und Tunesien gilt immer noch als Demokratie, stark unterstützt durch internationale Geber, gerade auch durch Deutschland. In einer Woche finden in Tunesien Parlamentswahlen statt. Heute denken viele Menschen dort allerdings, dass ihnen die Revolution gar nichts gebracht hat. Präsident Kais Saied hat die Regierung im letzten Jahr abgesetzt. Im Juli ließ er bei einem Referendum eine neue Verfassung annehmen und regiert jetzt mit enormen Vollmachten. Das neue Wahlgesetz ist mehr als umstritten. Es gibt keine Parteilisten, sondern lediglich Einzelkandidaten. Die wichtigsten Parteien haben angekündigt, die Wahl zu boykottieren. Unsere Korrespondentin Dunja Sadaki berichtet.
Am 17.12. will Tunesien ein neues Parlament. Das Datum ist historisch. Vor 12 Jahren zündete sich der Gemüsehändler Mohamed Bouazizi vor Verzweiflung über seine wirtschaftliche Situation selbst an und löste damit Massenproteste aus. Heute denken viele in Tunesien, dass die Revolution ihnen nichts gebracht hat. Vor allem wirtschaftlich gehe es vielen sogar schlechter, so die Kritik. Auch deswegen haben die meisten kein großes Interesse an den Parlamentswahlen. In der Hauptstadt Tunis sind die Wahlberechtigten deshalb uneins, ob sie wählen wollen. Dieser Bauarbeiter sagt:
Ich werde natürlich wählen gehen. Ich bin ja Tunesier, deshalb muss ich das. Ich hoffe, dass sich die Situation im Land verbessert, es weniger Probleme gibt und alles Weitere liegt in der Hand Gottes.
Ob er sich über die Kandidaten informiert habe? Da sagt er: Nein. In weiten Teilen der tunesischen Gesellschaft herrscht Politikverdrossenheit. Von Politikern erwarten viele gar nichts, erzählt dieser Rentner.
Ganz ehrlich, ich werde nicht lügen, ich werde nicht wählen gehen. Ich bin hin und her gerissen, ja oder nein, wahrscheinlich bis zum Wahltag hin. Aber in Tunesien wird die Politik von den großen Köpfen gemacht, den Politikern, Parteien. Die hoffen darauf, irgendwann Minister oder so zu werden. Und es gibt auf der anderen Seite das einfache Volk, das der Meinung ist, dass diese ganze Politik ihm nichts gebracht hat.
Tatsächlich haben viele, auch die wichtigsten Parteien, schon angekündigt, die Parlamentswahlen zu boykottieren. Sogar der mächtige Gewerkschaftsbund im Land, der auch zum Sturz von Ex-Präsident Ben Ali beigetragen hatte, hat sich öffentlich dem Boykott angeschlossen. Denn für viele ist die Parlamentswahl blanker Hohn. Das liegt an Präsident Kais Saied. Der bekannte Verfassungsrechtler wurde erst 2019 als politischer Underdog gewählt. Vor einem Jahr setzte er die Regierung ab und legte das Parlament auf Eis. Zu diesem Parlament gehörte auch Ali Larayet. Der ehemalige Minister ist einer der Führungsköpfe der islamisch-konservativen Ennahda-Partei, die bis zuletzt die Regierung anführte. Larayet sagt, die Parlamentswahl sei nur eine Fassade, um Präsident Saied Legitimität zu verschaffen. Im Sommer ließ Saied nämlich bei einem weit boykottierten Referendum eine neue Verfassung annehmen, die ihm deutlich mehr Macht zuspricht und ihn de facto zum Alleinherrscher macht.
Wir wehren uns und protestieren und wollen dem Volk und der Opposition die Situation bewusst machen und eine gemeinsame Front koordinieren, damit er entweder zurücktritt oder gestürzt wird oder auf den richtigen Weg zurückkehrt. Und das heißt eine Rückkehr zur Verfassung der Revolution, die man ändern kann, wenn man will, aber nicht einfach wegwerfen und eine neue schreiben. Und dann machen wir faire, echte Wahlen mit einer fairen, echten Wahlbehörde, mit ebenso einem Wahlgesetz und nicht einer Alleinherrschaft. Denn die bringt am Ende immer nur Korruption und Tyrannei.
Präsident Saied hatte bei Amtsantritt eigentlich versprochen, in Tunesiens Politik sollen die Regionen besser vertreten sein. Sein neues Wahlgesetz lässt daran jedoch große Zweifel aufkommen. Es gibt keine Parteilisten, sondern lediglich Einzelkandidaten. Die einst gelobte Parität für Frauen wurde abgeschafft. Das heißt unter anderem, wird es einen historisch niedrigen Frauenanteil im Parlament geben. Wie lange Präsident Saied regieren und wie oft er sich zur Wahl stellen darf, bleibt offen. Analyst Selim Kharat sieht die Entwicklung in Tunesien mit Sorge und einen Schritt weiter weg von der Demokratie. Kharat ist Mitbegründer von Al-Bausala, der Kompass, einer Nichtregierungsorganisation, die sich für Transparenz in der Politik einsetzt.
Wir steuern auf ein Parlament zu, das noch stärker zersplittert ist als die vorherigen Parlamente, ohne eine wirkliche demokratische Debatte innerhalb dieses Parlaments. Dieses zukünftige Parlament wird keine Kontrollfunktion über den Präsidenten oder die Exekutive haben. Und auch das ist für uns in der Tat ein weiteres Signal für den undemokratischen Aspekt dieses künftigen Parlaments. In der Verfassung des Präsidenten gibt es absolut keine Trennung zwischen den drei Gewalten. Und so haben wir letztendlich ein Parlament, das nicht mehr eine gesetzgebende Gewalt darstellt, sondern eher die Rolle Gesetzesentwürfe des Präsidenten und der Regierung durchwinkt.
Vor dem Wahltag am 17. Dezember sind noch viele Fragen zum Ablauf der Parlamentswahlen unbeantwortet. Für die Menschen in Tunesien gilt allerdings nur eine einzige als entscheidend: wann es endlich für sie wieder bergauf geht.
Boykottaufrufe eine Woche vor den Wahlen in Tunesien. In Tunis demonstriert seit 2 Stunden die Opposition. Ein Beitrag von Dunja Sadaki. Die Covid-Pandemie löste anfangs nicht nur viele Befürchtungen und Aktivitäten aus, sondern auch Beobachtungen über eine Art von Systemwettbewerb mit interessanten Fragen. Sind etwa diktatorische Systeme, zum Beispiel China, eher in der Lage, die Ausbreitung der Infektion in den Griff zu bekommen, eher als europäische Demokratien? Massenabsperrungen, die komplette Isolation großer Städte, drakonische Einschränkungen. Anfangs wirkte das tatsächlich undemokratisch effizient. Jetzt scheint das viel weniger klar, selbst wenn eine Schlussbilanz noch längst nicht gezogen werden kann. Die chinesische Staats- und Parteiführung hat in dieser Woche jedenfalls eine radikale Wende in ihrer Pandemiebekämpfung vollzogen. Die strikten Corona-Maßnahmen werden gelockert. Null-Covid ist nach fast 3 Jahren ein stillgelegter Begriff. Das Virus dürfte sich somit rasant verbreiten, doch China ist nicht gut darauf vorbereitet. Die ersten Krankenhäuser sind bereits überfüllt. Vielen alten Menschen fehlt ein Impfschutz. Benjamin Eisel dazu aus Peking.
Was sich in den Tagen davor schon in zahlreichen chinesischen Städten angedeutet hatte, ist seit Mittwoch fürs ganze Land offiziell. Auf einer Pressekonferenz hat die Nationale Gesundheitskommission die neuen Regeln bekannt gegeben. Ein 10-Punkte-Plan sieht zahlreiche Erleichterungen bei Lockdowns, Isolation, Quarantäne, Testpflicht und Reisen im Land vor. Für Infizierte mit leichten Verläufen soll es möglich sein, sich auch zu Hause zu isolieren, so Guo Yanhong von der Nationalen Gesundheitskommission. Bislang wurden Menschen nach einem positiven Test in Krankenhäuser oder zentrale Isolationseinrichtungen gebracht. Bei lokalen Ausbrüchen sollen künftig nicht mehr ganze Wohnviertel oder Bezirke abgeriegelt werden. Bürgerinnen und Bürger sind nicht mehr gezwungen, fast überall den Nachweis eines negativen Corona-Tests anhand von Corona-Apps auf dem Smartphone vorzuzeigen. Die Entscheidung kommt für viele überraschend und wirkt nicht geplant. Doch die Infektionen mit den hoch ansteckenden Omikron-Subtypen ließen sich kaum noch aufhalten mit den Maßnahmen. Die Zahlen stiegen im ganzen Land. Nach fast 3 Jahren strikter Null-Covid-Politik steckt außerdem die Wirtschaft tief in der Krise und die Menschen sind genervt von den Maßnahmen. Vor 2 Wochen gab es landesweit Proteste. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Ende von Null-Covid und den Protesten besteht, ist unklar. In Peking reagieren die Menschen unterschiedlich auf die jüngsten Lockerungen. Diese Politik ist chaotisch, schimpft diese Mitte 70-Jährige. Ich war gerade im Krankenhaus. Es hieß, man bekommt dort Covid-Präventionsmedikamente, aber es gibt keine. Ich weiß nicht, was mit diesem sozialistischen Land passiert. Die Änderungen sind sehr gut, so dieser 28-Jährige. Jetzt braucht man nicht mehr Schlange stehen für einen PCR-Test. Zuvor musste ich in meinem Wohnblock 2 Stunden auf einen Test warten. Die Regierung hat uns gesagt, dass das Virus ist jetzt nicht mehr so tödlich, ungefähr wie eine Grippe. Eigentlich mache ich mir keine großen Sorgen. Ein Freund von mir aus Shanghai war positiv. 1 Woche war er im Isolationslager und nahm Medikamente. Dann war alles wieder gut. Es ist das Ende von Null-Covid, auch wenn die kommunistische Staats- und Parteiführung und Staatsmedien das nicht so nennen. Der Begriff Null-Covid fällt gar nicht mehr. Stattdessen wird darauf verwiesen, dass die derzeit kursierenden Omikron-Subtypen deutlich mildere Verläufe verursachen als frühere Varianten. Doch sie sind auch hoch ansteckend. Covid dürfte sich jetzt rasend schnell in China verbreiten. Die offiziellen Zahlen spiegeln das noch nicht wider, sind zuletzt sogar gesunken, was sicher daran liegt, dass es keine Massentests mehr gibt. Die Dunkelziffer dürfte um ein Vielfaches höher liegen. Inzwischen gibt es viele in China, die jemanden kennen, der Covid hat. Das ist neu. Für die meisten Menschen in der Volksrepublik war Corona in den vergangenen 2,5 Jahren nur wegen der strikten Maßnahmen präsent. Das Virus trifft nun also auf eine Bevölkerung, in der es so gut wie keine natürliche Immunität gibt. Zwar hat China insgesamt eine hohe Impfquote, doch gerade Millionen ältere Menschen haben sich nicht ausreichend impfen lassen. Es gibt viele Impfskeptiker unter Chinas Rentnerinnen und Rentnern. Dabei sind diese besonders vulnerabel. China versucht nun mit einer Impfkampagne gegenzusteuern.
Many people in China have had 3 doses, but the 3rd dose was a year ago. And so some of the effect of that has Bei vielen Menschen in der Volksrepublik lasse außerdem der Impfschutz inzwischen nach, warnt Ben Cowling, Epidemiologe an der Universität Hongkong. China müsse dringend mehr als 3 Impfungen zulassen.
I think there should be a fourth dose campaign and it should start now.
Es sollte eine Kampagne für Viertimpfungen geben und diese sollte jetzt beginnen. Auf der ganzen Welt verimpfen Länder, die wie China inaktivierte Impfstoffe verwenden, 4 Dosen, ebenso wie Länder, die andere Impfstoffe nutzen. Besonders ältere Menschen und vulnerable Gruppen sollten alle 6 Monate eine Impfung bekommen. Bei Jüngeren ist das nicht so wichtig, aber bei Älteren und Menschen mit Vorerkrankungen kann die vierte Impfung einen großen Unterschied machen, wenn die Infektionszahlen in den kommenden Monaten steigen. Ein Problem ist außerdem, dass das Gesundheitssystem nur unzureichend auf einen massiven Anstieg von Covid-Fällen vorbereitet ist. In der Volksrepublik gibt es nur etwa 4 Intensivbetten pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich, in Deutschland sind es mehr als 30. Kritiker werfen der chinesischen Staats- und Parteiführung vor, die Zeit, in der es wenige Fälle gab, nicht genutzt zu haben, um gerade die ältere Bevölkerung ausreichend zu impfen. Außerdem sei Geld in Massentests und Quarantänezentren investiert worden, anstatt ins Gesundheitssystem. Statt eines geplanten Exits aus Null-Covid, beispielsweise im vergangenen Frühjahr, komme es jetzt zu einem Hals-über-Kopf-Ausstieg mitten im Winter, wenn sich das Virus noch leichter verbreitet.
Selbst eine völlig zentrale Steuerung sorgt nicht immer für nachhaltige Lösungen. Wie heute bekannt wurde, dürfen sich in China lebende Ausländer mit westlichen Präparaten impfen lassen. Auch das ist neu. Unser Korrespondent Benjamin Eisel war das aus Peking. Für die internationale Wissenschaftsgemeinde ist der Turkana-See ein wichtiger Ort. An seinen Ufern wurde 1984 ein komplettes Skelett freigelegt, dessen Alter zunächst auf 1,5 Millionen Jahre geschätzt wurde. Der Nariokotome-Junge wird der Gattung Homo erectus zugerechnet. Er ging aufrecht. Der Turkana-See liegt zum großen Teil in Kenia. Eine Spitze reicht nach Äthiopien hinein. Der Skelettfund galt vielen deshalb als Beweis dafür, dass Afrika die Wiege der Menschheit sei. Darüber streiten die Gelehrten noch. Mittlerweile ist der See aber bedroht. Dass es auch mit dem Klimawandel zu tun hat, bestreitet kaum ein Wissenschaftler. Björn Blaschke war für uns dort und hat in Erfahrung gebracht, wie die Menschen versuchen, mit massiven Veränderungen zurechtzukommen.
Einst galt er als Traumziel. Der Turkana-See im Nordosten Kenias, von der Hauptstadt Nairobi gut 750 Kilometer entfernt, mehr als 10 Autostunden. Diese Tortur vermieden in den 1980er Jahren Promis wie Mick Jagger oder David Bowie. Für Partys im legendären Oasis Club kamen sie im Wasserflugzeug, landeten auf dem Jademeer, wie der Turkana auch genannt wird, weil der See türkisfarben in der Sonne leuchtet. Seit 1997 zählen die Nationalparks am See zum Weltnaturerbe, auch wegen der vielen Krokodile und Flusspferde. Der Turkana, ein Traumziel auch für Tierliebhaber. Heute verliert der Turkana zunehmend seine Traumhaftigkeit. An manchen Stellen stehen die Manyattas, die runden, igluartigen Strohhütten der Seeanwohner, im Wasser. Und das, obwohl jahrelang der Wasserspiegel rasant gesunken war. Dafür macht Jackson, der aus einer Fischerfamilie am Turkana kommt, Äthiopien verantwortlich. Im Süden des Nachbarlandes mündet der Omo-Fluss im Turkana-See. Die Äthiopier haben Dämme am Omo gebaut. Und weil sie das Wasser gestaut haben, kam hier weniger an. Äthiopien versucht seit Jahren, seinen steigenden Energiebedarf mit Wasserkraftwerken zu decken und begann gleichzeitig, das gestaute Wasser für die Landwirtschaft zu nutzen. Das Leben der Fischer am Turkana-See auf der anderen Seite der Grenze in Kenia wurde schwerer. Weniger Wasser floss vom Omo ein, gleichzeitig sind die Verdunstungsraten hoch. In dem Maße, in dem der Wasserspiegel sank, wurden die Fischbestände, Nilbarsch und Tilapia, kleiner. Viele der hunderttausenden Menschen, die im Einzug des Turkana-Sees lebten, gingen fort. So wie auch Jackson, der heute als Fahrer für einen Einzelhändler arbeitet. Viele, um die 10.000, sind weggezogen, aufs Land. Dann zeigte die Klimakatastrophe ihre Folgen. In den zurückliegenden Jahren gab es am Turkana heftige Überschwemmungen. Durch zwei Faktoren ausgelöst, veränderte Wetterverhältnisse über dem Indischen Ozean sorgten für plötzliche Rekordregenfälle in Ostafrika. Da aber im Hochland auf äthiopischer Seite Wälder für die wachsende Landwirtschaft großflächig gerodet worden waren, strömte das herabstürzende Wasser im wahrsten Sinne des Wortes ungebremst durchs Land in den Turkana-See. Als das Wasser kam, ließ es den Pegel im Turkana-See steigen. Das vertrieb erneut Menschen. Eine Studie des UN-Umweltprogramms geht davon aus, dass die Klimakatastrophe in den kommenden 20 Jahren plötzliche Regenfluten häufiger auftreten lassen werde. Da die Menschen sich nicht sicher sind, was passieren wird, ziehen jetzt wieder viele fort ins Hinterland des Sees. Nur, dass sie dort nicht einfach Landwirtschaft betreiben, von Fischern zu Bauern werden können. Der Turkana-See ist zwar 11-mal so groß wie der Bodensee und damit der größte Wüstensee der Erde, aber es lohnt sich nicht, von ihm Bewässerungsgräben abzuleiten, sagt Jackson. Mit diesem Wasser kann man keine Landwirtschaft betreiben. Es ist Salzwasser. Deshalb auch können die Menschen, die bereits seit Generationen traditionell im Hinterland des Turkana leben, das Seewasser nicht nutzen. Obwohl es heute in Zeiten der Klimakatastrophe nötig wäre. Die Turkana-Region ist Teil des sogenannten Dürregürtels, einem wüstenartigen Gebiet, in dem selbst karge Büsche verdorren. Kurzfristige Sturzregen ändern daran nichts. Benedikt Mailu arbeitet für die Deutsche Welthungerhilfe in Lodwar, der Verwaltungsstadt der Region Turkana. Die Dinge begannen sich 2020, 2021 zu verschlechtern. Und jetzt, in diesem Jahr, ist es so schlimm wie nie. Wir haben in 4 aufeinanderfolgenden Regenzeiten keinen Regen gehabt. Wenn Sie mit den Leuten hier sprechen, sagen Sie, dass das das Schlimmste ist, was Sie je erlebt haben. Das ist das worst Szenario, das Sie je gesehen haben. Landwirtschaft bedeutet in der trockenen Turkana-Region traditionell vor allem Tierzucht, Ziegen, Schafe, Kühe. Aber in der anhaltenden Dürre fällt es den Hirten schwer, das Vieh zu tränken. Die meisten Wasserstellen sind jetzt unbrauchbar, weil der Grundwasserspiegel entweder gesunken ist oder weil sie überbeansprucht sind. Wir unterstützen die Regierung dabei, eingebrochene Wasserstellen zu sanieren. Und um die Tiere vor dem Tod zu bewahren, stellen wir auch Zusatzfutter zur Verfügung. Nicht allen Viehzüchtern kann geholfen werden, weshalb manche ihre Tiere verenden sehen, andere treiben sie fort. Verarmung ist die Folge, Mangelernährung, Flucht. Benedikt Mailu und seine Leute helfen denen, die bleiben und sich umschulen lassen wollen, vom Fischer oder Viehzüchter zum Bauern. Es gibt Leute, die jetzt angefangen haben, Landwirtschaft zu betreiben. Also unterstützen wir sie mit Schulungen, Saatgut und Werkzeug. Denn bei sparsamer Bewässerung wachsen manche Pflanzen auch in Turkana, Datteln, Linsen, Bohnen.
Björn Blaschke aus Kenia über ein wenig Hoffnung am Turkana-See. Das war die eine Welt, das Auslandsmagazin des Deutschlandfunks mit Gerwald Herter. Schönen Tag und schönes Wochenende.